Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen zu Hause, in den Wohnzimmern, in ihren Ordinationen oder von wo auch immer Sie uns zuhören und mitdiskutieren werden. Ich darf gleich jetzt schon bitten, dass Sie sich herzlich und viel in die Diskussion einbinden. Das macht es auch für uns alle viel lebendiger. Wir haben heute eine Hybridveranstaltung zum Thema Hypertriglyceridämie als Risikofaktor, neue therapeutische Möglichkeiten, und ich möchte ohne weitere Verzögerung in medias res kommen und zum ersten Referenten kommen und zum ersten Thema kommen. Epidemiologie und warum sind Triglyceride gefährlich, ist das erste Thema. Der Herr Professor Martin Clodi wird darüber referieren. Er ist Vorstand der Abteilung für Innere Medizin der Barmherzigen Brüder im Konventshospital Linz und des Klinischen Forschungsinstituts für kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen der Kepler-Universität in Linz, und außerdem ist er derzeit der Präsident der österreichischen Cholesterinallianz. Ich bitte dich, lieber Martin, um deine Worte.
Lieber Helmut, vielen Dank für die netten einleitenden Worte, liebes Auditorium hier vor Ort und auch liebe Kollegen an den Bildschirmen im Netz sozusagen. Ich darf einleiten, epidemiologische Daten. Was sind die Triglyceride? Sind sie gefährlich? Wir wissen ja, beziehungsweise geht das ja sehr in unserem allen Wissen, dass Triglyceride wohl immer gemessen werden in den Labors, gehört ja zum Standardlabor, aber die Gefährlichkeit der Triglyceride ist eigentlich nicht ganz so geklärt. Vielleicht darf ich beginnen, was wir wünschen oder fordern als Standardlabor, ist das Gesamtcholesterin, sind die Triglyceride, das LDL-C, also der LDL-Cholesterin, das HDL-Cholesterin, und daraus kann man das Non-HDL-C-Cholesterin berechnen. Das ist eine Berechnung, und das ist deswegen auch wichtig, dass es ausgegeben wird, weil das ja in den neuen ESC-Leitlinien für die LDL-Ziele auch verwendet wird, wiewohl wir gerne das LDL als Ziel haben. Das steht dann auch in den ESC-Leitlinien. Aber in den Score-Tabellen ist das Non-HDL-C drinnen. Die Triglyceride im Labor sind eigentlich ein Surrogat aus diesem gesamten triglyceridreichen Lipoproteinpool, Chylomikronen, VLDL, IDL und ihre ganzen Abbauprodukte, die sogenannten Remnants. Was wir uns auch wünschen, ist einmal oder zweimal im Leben, oder zumindest, dass es jeder weiß, das Lipoprotein A sollte bestimmt werden, und zwar deswegen, weil wir wissen, Lipoprotein A ist ganz ähnlich wie das LDL-C, ein unabhängiger Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und natürlich außerdem ein Risikomodulator. Wir können zwar momentan noch nichts gegen das Lipoprotein A machen, aber es gibt mehrere Outcome-Studien, die unterwegs sind. ApoB-Bestimmung wäre gut, ist aber natürlich ein anderer Parameter, ist teuer. Genetisches Testen im Bereich der Triglyceridämie, da wird der Thomas Stuhlnig dann referieren. Was wir vielleicht keinen Bedarf haben, ist an diesen Ratios HDL-LDL oder zum Gesamtcholesterin, obwohl das scheinbar in der VU ja noch immer verankert ist und man versucht, das in die neue, aus der neuen VU herauszubekommen. Die Fraktionengröße des LDLs und so wäre interessant, aber das ist dann alles komplex zum Bestimmen. Wenn wir nun zurückkommen zu den Triglyceriden, sollte das immer eigentlich in einem Plasma, also in einem nüchternen Zustand gemessen werden. Und das hier sozusagen ist die Einteilung, die sich momentan durchsetzt. Ganz simpel, kleiner 150, sagen wir, ist physiologisch, 150 bis 500 als mäßig beschrieben, bis 1000 als mäßig bis schwer. Und diese wirklich schwere Hypertriglyceridämie, die wir immer wieder sehen, über 1000 kommt halt sehr, sehr häufig vor, in den meisten Fällen polygenetisch oder eben durch sekundäre Ursachen. In den monogenetischen oder heterozygoten Formen ist es zum Glück seltener. Und wenn man vielleicht von unten nach oben, steigt auch das atherosklerotisch-kardiovaskuläre Risiko. Das heißt, diese hohen Hypertriglyceridämien, die zum Teil auch durch diese Chylomikronen getrieben sind, machen wohl auch ein kardiovaskuläres Risiko, aber zum Teil weniger als diese Bereiche 150, 130 bis 500. Das heißt, ich möchte über diesen unteren Bereich sprechen, und wenn man hier so ein Bild nimmt von den Lipoproteinen, dann reden wir von diesen größeren Teilchen im Blut von den Lipoproteinen, eben die Chylomikronen, die über die Nahrung aufgenommen werden, über die VLDL, IDL und deren Remnants. Also das sind die triglyceridreichen oder triglyceridhältigen Lipoproteine. Hier ist das noch einmal grafisch dargestellt. Unten in diesen Torten sieht man, wie viel Triglyceride da drinnen sind. Diese Chylomikronen, das sind 90%. Bei den VLDL sind es 50%, die werden in der Leber produziert. Dann geht es weiter IDL, LDL und so wird dieses Produkt langsam gespalten, abgebaut. Das ist ja nicht etwas, wo ein Teilchen dort herkommt, ein Teilchen daher kommt und diese Teilchen bleiben immer gleich, sondern die verändern sich im Lauf der Zeit, wie man das vielleicht hier so ein bisschen sieht. Chylomikron und dann gibt es eben diese VLDL, abnormalen VLDL, normalen VLDL, Remnants, Chylomikron-Remnants und auch diese Remnants kommen immer mehr ein bisschen in den Fokus. Es gibt auch wissenschaftliche Arbeiten, dass das Cholesterin oder der Cholesterinanteil in diesen Remnants durchaus eine Bedeutung hat für die Atherosklerose, die viele Patienten erleben. So schaut das im Extremfall aus. Was man bei den Triglyceriden sagt, beim LDL ja nicht, das kann man nüchtern messen, aber bei den Triglyceriden sollte es eigentlich nüchtern sein und das Risiko, das durch diese erhöhten Triglyceride durchaus entsteht, ist eben atherosklerotisch-kardiovaskulär. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und natürlich im höheren Bereich auch das Pankreatitis-Risiko. Wenn Sie so ein Röhrchen sehen, wie Sie gerade gesehen haben, dann muss man natürlich an Rare Lipid Disorders denken, wo Sie eine genetische Diagnose brauchen. Das ist aber jetzt nicht mein Thema. Wenn man diese große Gruppe an Patienten anschaut, die hohe Triglyceride in ihrer Laborbestimmung haben, und wir beginnen bei 150 bis 1000, dann haben Sie diesen großen Bereich da unten, den man als multifaktorielle Hypertriglyceridämie oder auch hier in dem Fall Chylomikron-Syndrom bezeichnet. Und das ist sozusagen, es ist in Wirklichkeit schon ein bisschen auch ein konsekutiver Weg. Das heißt, der größte Teil der Patienten, die auch erhöhte, wirklich hohe Triglyceridbereiche haben, sind in diesem nicht ganz klar definierten genetischen Pool. Und zwar hier rechts unten, das ist die nicht genetischen Faktoren und das sind die den größten Anteil der Patienten ausmachen, wenn man in epidemiologischen Studien schaut. Hier ist eine Arbeit vom Professor Hegele, ist ein Kanadier, das ist sozusagen in Wirklichkeit so der Papst ein bisschen für die Triglyceridforschung. Der hat einmal 7 Millionen Kanadier untersucht oder die Laborproben, ich weiß nicht, wo er die hergehabt hat, wahrscheinlich aus so ähnlichen großen Kollektiven, wie bei uns auch die großen Labore sind. Und er hat das eingeteilt in Patienten unter 150 oder Menschen, die unter 250 sind, 250 bis 880 und darüber. Und Sie sehen, der Großteil, 96% einer normalen Bevölkerung liegt unter 250, obwohl das ja schon auch zum Teil in einem pathologischen Bereich ist. Aber wenn wir jetzt diese höheren nehmen, über 250, haben Sie 4% oder 4,3%. Wobei der große Teil, 4%, 250 bis 880 liegt und dort ist auch, das ist dieser Bereich, der vor allem die atherosklerotisch-kardiovaskuläre Erkrankung macht, weil im Hintergrund sehen Sie dort eingekastelt rot, diese sekundären Erkrankungen liegen, vor allem voran der Diabetes, aber natürlich auch der Alkohol, natürlich auch die Nierenerkrankung. Diese seltenen über 1000, über 1800, das sind wirklich kleine Prozent. Zahlen. Hier eine ähnliche epidemiologische Arbeit aus Dänemark. Für Österreich haben wir diese Zahlen eigentlich nicht so genau. Wir haben wohl aus großen Laboren, wie den Labors.at, wissen wir, die diese Triglyceride sehen. Aber diese Arbeit hier aus Dänemark mit, glaube ich, das waren 200.000 Bestimmungen. Und Sie sehen, unten ist es in Millimol pro Liter die Plasmatriglyceride. Und der grüne Bereich endet ungefähr bei 150. Und Sie sehen, dass ein großer oder der größte Teil, da kann man sich ja diese Maus nehmen, hier ist es noch normal und dieser ganze gelbe Bereich, das sind die Patienten, die wir am häufigsten sehen, die haben 250, 280, 390, 420 Triglyceride und die sind meistens durch eine sekundäre Veränderung des Triglyceridstoffwechsels verursacht. Natürlich mit veränderten SNPs. Gelegentlich gibt es auch heterozygote Mutationen. Wenn man das öfters bestimmt, stellt man fest, so viele sind das gar nicht, sondern es sind die sekundären Ursachen, und diese hohen Ursachen, die sind dann genetisch bestimmt. Wenn man nun über diese sekundären Ursachen redet, dann ist diese Liste durchaus mannigfaltig. Das sind diese Hauptfaktoren, wahrscheinlich gibt es noch, also es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Wichtig, und das ist, glaube ich, was Entscheidendes, ist auch eben die Lebensstil, wie ernähre ich mich. Natürlich Übergewicht, erhöhte Kalorienzufuhr, Fettzufuhr, aber auch zum Beispiel die Aufnahme von schnell resorbierbaren Kohlenhydraten können ganz wesentlich zur Hypertriglyceridämie beitragen, und natürlich auch der Alkohol. Und dann gerade in unseren oder wahrscheinlich in der ganzen westeuropäischen Bevölkerung ist es der Diabetes. Diabetes ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber der Hypertriglyceridämien, weil durch den Diabetes, im Wesentlichen eigentlich durch den veränderten Insulinstoffwechsel, der gesamte Triglyceridabbau verändert ist. Und natürlich auch bei Nierenerkrankungen, vielen anderen Erkrankungen wie Hypothyreose, und unten sehen Sie noch viele andere angeführt, die nicht so häufig sind. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Medikamenten, die auch Hypertriglyceridämien verursachen können. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dem kardiovaskulären Outcome, gibt es aus der Epidemiologie sehr klare Daten, die zeigen, wenn Sie hier eine Gruppe mit 200.000 Patienten anschauen, das ist 2020 publizierte Arbeit, dann sehen Sie, dass das wirklich mit jedem 50 Milligramm pro Deziliter Anstieg auch ein Anstieg des kardiovaskulären Risikos besteht. Und das ist eine Populationsstudie mit Patienten, die alle Statin behandelt wurden. Das heißt, die Statine haben das LDL-Risiko weggenommen, es bleibt sozusagen mehr oder weniger das Triglycerid-Risiko über. Ich nehme an, sehr häufig auch sekundäres Risiko mit Diabetes und Co. Aber Sie sehen hier, dort wo wir unseren Normalwert hineinlegen, 150, dort steigt es sukzessive relativ schnell und relativ linear zur Konzentration der Triglycerid-Messung an. Aber auch von 89 bis 133 sehen Sie, dass das rote Pünktchen eigentlich schon in die Höhe geht, hier in diesem Bereich. Und bei 130 bis 177 haben Sie schon ein 11% erhöhtes Risiko in dieser Population. Nun, welche Evidenz gibt es? Es gibt viel epidemiologische Evidenz. Wenn man all diese Studien zusammenfasst, ist das Myokardinfarktrisiko fünffach erhöht, die koronare Herzerkrankung dreifach erhöht, aber auch die Mortalität 2,2-fach erhöht. Das ist schon gewaltig. Es gibt viel genetische Evidenz und es gibt auch klinische Evidenz aus mehreren Studien. Dann möchte ich Ihnen die Grafiken zeigen dieser Studien, vielleicht die zwei rechten, diese Mirakel-Studie, kurzzeitiges Risiko nach akutem Koronarsyndrom. Sie sehen hier, das Follow-up ist hier in Wochen angegeben, 16 Wochen. Hier dieser unterste Bereich, das sind Patienten mit Triglyceriden kleiner 135. Das rote ist 135 bis 195 und hier ist die Kurve größer 195. Und Sie sehen hier, dass da durchaus ein schon ganz, ganz deutlicher, signifikanter Unterschied im Risiko und das nach wenigen Wochen ist. Und wenn Sie dann hier herüberschauen in der TAL-Outcome-Studie, langfristiges Risiko nach akutem Koronarsyndrom, hier ist es in Jahren angegeben, hier ist es in Quintilen aufgeteilt, da sehen Sie, jede Quintile hat einfach ein erhöhtes Risiko. Das heißt, wir können ganz klar sagen, wir wissen, die Triglyceride machen kardiovaskuläres Risiko und, glaube ich, das ist relativ klar durch viele, viele, viele Daten erwiesen. Hier noch eine sehr interessante Arbeit. Auf der linken Seite sehen Sie die Anzahl von atherosklerotischen Plaques in Abhängigkeit von der Höhe der Triglyceride. Das hellblaue ist kleiner 100, der rote Balken ist 100 bis 150, wo wir sagen, physiologisch eigentlich noch, aber Sie sehen schon deutlich mehr als unter 100. Und dann der rechte Balken, der schwarze, ist über 150. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann die Anzahl der vaskulären Gefäßsysteme, die betroffen sind. Und Sie sehen, wenn das ansteigt, kleiner 100, 100 bis 150 oder größer 150, dann sind hier Mal wieder die Maus, jetzt ist sie verschwunden hier, ja, hier ist sie wieder. Dann sehen Sie hier ein Gefäßbett, zwei Gefäßbette betroffen und überhaupt drei Gefäßbette betroffen. Das steigt sukzessive an, keins ist deutlich weniger. Und Sie sehen hier, je höher die Triglyceride sind, desto mehr Atherosklerose haben Sie in Ihren Gefäßen. Und das ist ja, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, auch bei den Patienten, die mit erhöhten LDL kommen oder Patienten mit einer KAK oder gar einem Infarktstemie oder Enstemie, die kommen dann zum Kardiologen, kriegen einen Stent und sagen, jetzt bin ich bei einer Operation gewesen, bin rund erneuert und es wird halt nie daran gedacht, dass wir halt ca. 80.000 Kilometer Gefäße im Körper haben und diese Fettparameter durch den gesamten Körper fließen. Die Remnants kommen auch immer mehr in den Fokus, also das ist sozusagen die Gesamtanzahl der Cholesterinmoleküle. Diese Kilomikronen kommen dann nicht direkt in das vaskuläre Gefäßbett, aber die gesamten, die Remnants, die VLDL und IDL-Remnants, die gehen in das Gefäßbett, in die Gefäßwand und bilden dann schlussendlich diese Plaques. Und das ist eine schöne Arbeit aus dem Journal of Lipid Atherosclerosis 2025, wo ich die Grafik her habe, das ist natürlich auch wieder ein Faktor, den man berechnet. Wir bleiben trotzdem beim LDL und bei den Triglyceriden. Wenn wir nun vom sogenannten Restrisiko sprechen, das ist das, was hinter den Statinen kommt. Diese Studien hier geben in den gelben Balken die Risikoreduktion für die LDL-Moleküle an. Dann sehen Sie, wir haben immer noch ein großes Restrisiko hier im schwarzen Balken auf der rechten Seite. Sie machen sehr wohl eine Untersuchung, senken das LDL noch weiter. Das Risiko ist wohl niedrig und wird immer niedriger. Wir haben trotzdem immer ein großes Restrisiko und hier sind halt viele Faktoren beteiligt, wo wir schon noch einiges tun können. Das sind sicher die Triglyceride ein Teil davon. Wie hier in dieser Arbeit, die sehr, sehr häufig gezeigt wird, mittlerweile schon aus 2021, wo Sie diese verschiedensten Faktoren, die zur Atherosklerose führen, aufgezählt haben. Das LDL, da können wir schon viel machen, HSCRP ist schwieriger. Diese thrombotische Risiko gibt es auch Studien, aber ist nicht ganz so einfach zu behandeln. Dann kommen die Triglyceride, da gibt es eben die REDUCE-IT-Studie, wo dann später noch darüber gesprochen wird, wo man durchaus das Risiko signifikant senken konnte, das atherosklerotische Risiko. Dann haben wir das LPA-Risiko. Sie wissen, es sind einige Outcome-Studien unterwegs, aber wir wissen noch nicht, was kommt raus, wenn ich das LPA senke. Ist es gut oder ist es ohne Effekt? Wir glauben natürlich schon und dann bleibt natürlich immer der Diabetes über. Das heißt, wir haben ein hohes Risiko, wenn wir die LDL-Senkung haben, wir haben ein Restrisiko. Und wenn wir da zum Beispiel jetzt, wenn ich ein paar von diesen Faktoren herausheben darf, wie kommt es denn zu diesen sekundären Hypertriglyceridämien? Was ist die Ursache, ohne dass ich jetzt einen genetischen SNP oder sonst irgendwas anderes dahinter habe? Hier als Beispiel beim Diabetes, der wahrscheinlich einer der Haupttreiber ist. Beim Diabetes habe ich eine Aktivierung von ApoC3, ich habe eine Erniedrigung von der Lipoproteinlipase, ich habe eine verminderte Triglycerid-Clearance, ganz wichtig, deswegen sind die Triglyceride oft hoch. Ich habe eine Akkumulation der triglyceridreichen Lipoproteine und auch ganz wichtig, glaube ich, beim Diabetes, ich habe eine deutlich vermehrte Anzahl von den kleinen, dichten, hochgefährlichen LDL-Molekülen. Hier eine kompliziertere Grafik, durch die ich jetzt nicht durchführen möchte, aber es gibt auch verschiedene VLDL-Moleküle, VLDL1, VLDL2. Im Speziellen das VLDL1 ist relativ stark erhöht. Wir haben einen reduzierten Katabolismus von den Kilomikronen als auch von den VLDLs, das heißt der Diabetes, mit vor allem getrieben durch die Insulinresistenz, ist ein Haupttreiber dieser sekundären Hypertriglyceridämien. Und das wäre so ein klassisches Beispiel eines Labors bei einem Patienten mit Diabetes. Sie haben Triglyceride so 150 bis 250, oft 180, 220, 270. Da sagt man dem Patienten, na passt sozusagen, weil wir nicht wirklich was dagegen tun können. Und das, was wichtig ist, das LDL ist sehr häufig bei den Patienten mit Diabetes gleich. Die haben dann, sagen wir jetzt mal, die Zahl 110 und dann sagt man, okay, Patient mit Diabetes gehört gesenkt, wird halt dann mit dem Statin gesenkt. Aber was man nicht bedenkt ist, dass diese aggressiven kleinen LDL-Moleküle sehr, sehr viel mehr sind beim Patienten mit Diabetes und die machen zusätzlich Atherosklerose. Jetzt habe ich die Triglyceride, die Atherosklerose machen, ich habe die kleinen LDL-Moleküle, alle getrieben durch den veränderten Lipidstoffwechsel beim Insulin, und das ist so eine Grafik, wo man sieht, welche Faktoren alle mitspielen: Insulinresistenz, die VLDL-Überproduktion, die veränderte Lipoprotein-Lipase-Aktivität, grundsätzlich auch der veränderte Stoffwechsel in hinsichtlich der LDL-Moleküle, ein erhöhtes ApoC3, ein reduziertes ApoA5. Wir haben zusätzlich, und das ist ganz, ganz wichtig, oder ich finde das ganz, ganz wichtig, auch die zunehmende Glykosylierung dieser einzelnen Substanzen, weil das LDL-Molekül ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so gefährlich, sondern erst wenn es durch diese Glykosylierung oder auch durch eine laufende chronische Inflammation oxidiert wird, wird das erst wirklich aggressiv und gefährlich. Und wir haben auch, das ist unten der rote Weg, die ganzen Moleküle, die wir jetzt als Abnehmspritzen einsetzen, die sind ja beim Menschen, so wie wir hier sitzen oder Sie zu Hause zuhören, in uns allen aktiv. GLB1, GIB, die sind durchaus auch beteiligt an dem gesamten Stoffwechsel. Darum ist der Diabetes einer der Haupttreiber dieser pathologischen Hypertriglyceridemien, die oft nicht so aufscheinen im Labor, aber zur Atherosklerose führen. Und darum müssen wir den gehen. Ein ganz, ganz wichtiger Treiber ist auch der Alkohol im akuten Setting und im chronischen Setting. Was macht der Alkohol? Erhöht die Lipogenese, er verringert die Lipoprotein-Lipase, erhöht die Lipolyse in den Fettzellen, und das macht teilweise massive Hypertriglyceridemien. Und das kann im akuten Setting oder auch, wenn es chronisch ist, das kann auch länger anhalten. Darum kommen oft Patienten mit hohen Triglyceriden. Man sagt, den trinken sie mal 2-3 Wochen nichts und kommen es wieder, und dann haben sich die Triglyceride nahezu normalisiert. Und das Gleiche auch bei den schnell resorbierbaren Kohlenhydraten. Ich esse gern schnell resorbierbare Kohlenhydrate, aber sie sind durchaus ein Treiber auch der Hypertriglyceridämie aus verschiedensten Ursachen. Sie fördern die De novo Lipogenese in der Leber, sie erhöhen die VLDL-Produktion, wieder LPL-Clearance reduziert, sie erhöhen die postprandialen Remnants und sie führen schlussendlich zur Maphylgie und all diesen Situationen. Nun, was macht man, wenn man diese hohen Triglyceride, das ergibt sich eh aus all dem Gesagten, normales Körpergewicht, Steigerung der Aktivität, Nichtrauchen, Ernährungsumstellung und diese Lebensstilmaßnahmen, die aus Verzicht von Alkohol, Reduktion dieser schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydrate reduzieren, und eine triglyceridsenkende medikamentöse Therapie, das muss man halt irgendwie jetzt auch schon vorwegnehmen, bringt höchstens in einen wahrscheinlich 10% der Patienten einen Benefit. Und es gibt auch Daten, die zeigen, was sind die Effekte: Lebensstil 70%, Gewichtsreduktion 70%, Einstellung des Blutzuckers 70%. Wenn man die zusammenzählt, haben wir schon minus 210%. Wir haben keine Triglyceride mehr sozusagen. Aber das sind so, es soll darstellen, wie wichtig diese Faktoren sind. Nun, die medikamentöse Therapie der Triglyceride selbst, bringt das einen Benefit, muss man leider ganz klar sagen. Bis heute gibt es in diesem Bereich keine Studie, die das ASCVD-Risiko senkt, mit Ausnahme einer Studie, die wir nachher noch hören, aber Fibrate, Niacin und die Gemische von den verschiedensten EPA und DHA haben bis jetzt alle keinen Benefit gezeigt. Vielleicht darf man eine Studie herausziehen, die das dann ganz am Ende sozusagen finalisiert hat, im New England Journal publiziert 2022. Prominenzstudie mit dem Bemafibrat, das es bei uns nicht gibt, in Japan gelaufen. Triglyceride gesenkt, VLDL gesenkt, Remnants gesenkt, alles gesenkt, Nachbeobachtung 3,4 Jahre, initiale Triglyceride 271, und Sie sehen rechts oben, diese Kurven, die liegen übereinander, das hat keinen Benefit gebracht. Wenn man alle anderen Medikamente anschaut, senken sie die Triglyceride zu einem gewissen Maß, ja, die Bempedoinsäure nicht, Statine 10-33%, nach meinem Gefühl senken sie nicht wirklich die Triglyceride. Überall gibt es, glaube ich, auch einen gewissen Placebo-Effekt, wenn ich die Medikamente Einsätze. Vielleicht darf ich Ihnen die Arbeit aus 2010 zeigen. Das waren doch 45.000 Patienten in 18 Studien in einer Meta-Analyse. Und die hat dann schlussendlich doch gezeigt, dass das kardiovaskuläre Risiko signifikant gesenkt wurde. Und damals hat man noch geglaubt, wir haben einen Benefit. Es war aber kein Effekt auf Mortalität, Gesamtmortalität oder was der kardiale Tod, der plötzliche Tod, Schlaganfall, Herzinsuffizienz, hat man keinen Effekt gesehen. Aber in den oberen sind sie schon, das war durchaus 0,01. Damals war noch dieser Weg, ja, es bringt was, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile mit den neuen Studien als nicht ganz wahr herausgestellt. Wo es vielleicht doch einen Benefit bringt, das sind diese Subpopulationen, auch 2010, die hohe Triglyceride, niedriges HDL haben, Diabetespatienten, dort kann es durchaus sein, dass die Fibrate einen Benefit bringen, wiewohl das heute zum Teil, nein, es wird eigentlich auch in den Leitlinien nach wie vor gezeigt. Hier noch einmal aus den ESC-Leitlinien heraus kopiert die Effekte, die Sie durch Lebensstilveränderungen haben können. Und da gibt es auch eine Grafik, beziehungsweise eine Kollegin hat die Grafik zusammengestellt, welche Medikamente bei Hypertriglyceridämie etwas bringen. Und was empfohlen wird, ist die Statinmedikation bei Patienten mit erhöhten Triglyceriden mit einer Empfehlung Klasse 1 Level B. Also das durchaus. Und wenn man das dann anschaut, Bezafibrat, Fenofibrat, Bemafibrat, Prominentstudie, zusätzlich zu Statinen, eventuell bei Hochrisikokollektivpatienten. So steht es in den Leitlinien mit Empfehlung 2b, 2b und Level B und C, aber Sie wissen, C ist schon wirklich nur mehr die Eminenz. Dann gibt es natürlich schon hier rot markiert Icosabent-Ethyl, die Reduce-It-Studie, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, schon eine entscheidende, ganz, ganz wichtige Studie. Aber abschließend kann man sagen, Epidemiologie, viele Patienten leiden an Hypertriglyceridämie, ganz klarer Nachweis von atherosklerotisch-kardiovaskulären Erkrankungen. Therapie relativ klar, das LDL muss ins Ziel sein, alle anderen Lebensstilmaßnahmen, Diabetes behandeln, physikalische Aktivität, Fibrate eigentlich nicht. Ist häufig Behandlung der sekundären Ursachen, wie ich jetzt ausgeführt habe. Und dieses multifaktorelle Chylomicronämie-Syndrom oder sagen wir das multifaktorelle Hypertriglyceridämie-Syndrom eigentlich richtigerweise ausgedrückt, ist sehr, sehr viel häufiger, als wir glauben. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Aufarbeitung eines durchaus komplexen Themas. Wenn man sich das so anhört, denkt man, die Triglyceride sind eigentlich die wirklich komplexesten Lipide, die wir derzeit haben. Ich darf um Fragen aus dem Auditorium oder von Ihnen zu Hause bitten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Während alle sich noch die erste Frage, oder da ist eine Frage, bitte sehr.
Ja, bitte. Danke für Ihren Vertrag. So, LDL, Cholesterin, bis 55, von zum Beispiel 130 oder 150 bis 55. Warum bis 55? Warum nicht bis 0? Das bedeutet, gibt es nicht die Nebenwirkung, das ist gefährlich.
Beim LDL-Cholesterin reden Sie jetzt? Oder?
Ja,
LDL-Cholesterin. LDL-Cholesterin, ja, also ja, das ist relativ klar beantwortbar, weil es ganz klar nach der Evidenz geht und da war eigentlich diese EZ-MIB-Studie, die gezeigt hat, unter 55 ist der Benefit bei Patienten mit Diabetes sogar mehr und darum ist dieses Ziel gesetzt worden. Es gibt aber in den neuen Leitlinien sogar einen schwarzen Knopf oder Bereich, der heißt Extreme Risk. Wenn mehrere Gefäßgebiete betroffen sind, dann soll es 40 sein, das Risiko. Und wir alle glauben, dass 20 besser ist als 40 oder 50. Was man weiß, ist, unter 70 stabilisieren sich die Plaques, also 70 scheint so eine Grenze zu sein, die wichtig ist. Babys kommen mit 20 auf die Welt. Der Professor Stulnig sagt in seinen Vorträgen, der Rezeptor braucht 5 Milligramm, mehr braucht man nicht. Und jede Zelle im Körper, die Cholesterin benötigt, also eh fast alle, kann das selber produzieren. Also wenn Sie 20 haben oder 10 oder 5, je nachdem, wie es gemessen ist, natürlich ist das besser als 55. Aber das andere orientiert sich an der Evidenz.
Entschuldigung, wenn Patienten zum Beispiel mit Statin und die LDL-Cholesterin ist unter zum Beispiel 30 zum Beispiel. Was macht der Herr? Stopp, Statin oder zu wenig?
Nein. Wenn jemand unter Therapie 30 hat, so, dann sage ich super, bleiben wir dort. Auf keinen Fall irgendwas reduzieren.
Aber gibt es viele Studien, ich habe gelesen, dass es bis 40 ist Nebenwirkung.
Nein.
Bis 30 unter 20.
Nein, es gibt überhaupt keine Daten, die sagen, niedriges Cholesterin ist gefährlich. Weder, dass man mehr Demenz kriegt, noch irgendwas. Das ist in vielen Studien nachgewiesen. Ich glaube, man kriegt sogar weniger Demenz mit 30 als mit 55, weil auch die kleinen Gefäße, der gesamte Körper betroffen ist. Also wenn zu mir wer kommt mit 30, sage ich super. Ja?
Ich danke für diese klaren Worte dazu. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und die zweite Frage bitte sehr. Ja.
Kurze Frage, Hypertriglyceridämie jetzt. Wie behandeln Statine? Klar, das ist die Antwort jedes Kardiologen auf alle Fragen. Die zweite Frage, Statine plus EPA oder nur Statine?
Ich glaube, die Frage wird am Ende der Helmut beantworten. Bei Risiko auf jeden Fall würde ich sagen Statine und EPA. Wobei beim EPA die Frage ist, ist dann der Effekt über die Triglyceride wirklich oder ist es vielleicht doch ein Effekt, der auch multifaktoriell ist, stabilisierender Membran, Entzündungsreduktion, aus meiner Sicht, also beides auf deine Frage, ja. Und natürlich immer die Frage, was ist der Auslöser für die Hypertriglyceridämie? Wir reden immer von zwei Dingen, auf die Thomas jetzt noch eingehen wird, aber diese multifaktorielle Diabetes, Ernährung, assoziierte, sollte man diese Faktoren unbedingt auch behandeln, ganz wichtig.
Das leitet eigentlich bestens schon zum nächsten Vortrag über. Ich darf einen Kommentar noch bringen. Danke für den tollen Vortrag. Den schließen wir uns nur sehr an.